Seid noch einmal ganz herzlich begrüßt zum heutigen Gottesdienst. Und ihr seht bereits hinter mir das Thema meiner heutigen Predigt. Und wir wollen uns heute ein bisschen näher mit dem wohl bekanntesten Gebet überhaupt beschäftigen, dem Vater unser. Erstaunlich viele Menschen, die sonst mit Gott und dem Glauben an ihn nicht so viel am Hut haben, kennen dieses Gebet mehr oder weniger auswendig. Und ich habe gelesen, dass in Deutschland mehr Menschen das Vaterunser, den Text des Vaterunsers kennen als die Nationalhymne. Und in der Schweiz wird es wahrscheinlich nicht viel anders sein. Und obwohl es sich lohnen würde, übrigens auch den Text unserer Nationalhymne ein bisschen genauer anzuschauen, nicht umsonst heißt er ja Schweizer Psalm. Und ich gehörte vor meiner Bekehrung nicht in die Kategorie von Leuten, die zwar nicht gläubig waren, aber die wenigstens das bekannteste Gebet kennen. Ich hatte auch davon, muss ich sagen, keine Ahnung. Und ich war vor einiger Zeit an einer Beerdigung und dann forderte der Pfarrer uns auf, es war draußen am Grab bei Sonnenschein, forderte uns dann auf, das Vaterunser zu beten. Und da war ich auch erstaunt, wie viele der Anwesenden, es waren ziemlich viele, das Vaterunser offenbar so gut kannten, dass sie es ohne Probleme auswendig, klar, laut und deutlich vorbringen konnten, ohne verlegen, irgendetwas da beim Nachbarn irgendwie abzuhören und dann mitmurmeln zu müssen. Und bevor wir uns nun näher mit dem Vaterunser beschäftigen, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir noch einmal, dass wir heute Morgen hier versammelt sein dürfen, Herr, dass wir dich loben und preisen dürfen im Lobpreis, Herr, dass wir dein Wort hören dürfen, Herr, und dass wir auch mit dir Gemeinschaft haben dürfen, Herr, und bitte dich jetzt auch, dass du uns, ja, unser Herz öffnest für das, was du uns sagen möchtest, dass du unsere Ohren öffnest, Herr, und ja, dass wir das, was du uns sagen möchtest, richtig aufnehmen können, Herr, und dass wir auch gestärkt werden durch dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich, Herr. Amen. Das Vaterunser ist, wie gesagt, das bekannteste und am weitesten verbreitete Gebet des Christentums. Das ist jetzt keine neue oder auch keine überraschende Feststellung. Es ist übrigens auch das einzige Gebet, das Jesus Christus selbst seine Jünger gelehrt hat. Und das Vaterunser ist uns in zwei Fassungen überliefert. Einmal bei Lukas, Kapitel 11, und einmal beim Matthäus im Kapitel 6. Und die Fassung von Lukas ist ganz wenig kürzer als jene von Matthäus. Und sonst sind sie teilweise wortwörtlich gleich und teilweise weisen sie ein bisschen voneinander ab. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, in den Versen 1 bis 4. Genau, ich hoffe, das könnt ihr lesen. Ich lese es auch vor. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Version, wie Lukas sie verfasste, ist eben ein bisschen kürzer als jene von Matthäus, wie wir noch sehen werden, und den Grund dafür kennen wir nicht. Markus und Johannes lassen das Vaterunser ganz weg, dort ist es nicht Teil des Evangeliums. Und bei Lukas ist etwas Spezielles, nämlich dass wir dort lernen, dass einer seiner Jünger Jesus fragte, wie sie denn beten sollten. Auch hier wissen wir nicht, welcher Jünger das war, der dies gefragt hat, aber jedenfalls können wir ihm noch heute dankbar sein dafür, dass er eben diese Frage Jesus gestellt hat, weil Jesus ihm ja eine ganz konkrete Antwort auf seine Frage gab. Und die Aufforderung, lehre uns zu beten, zeigt auch, dass das Beten offenbar nicht einfach so eine Art Gefühlsausbruch ist, sondern etwas, das man lernen kann und vielleicht auch lernen muss oder zumindest üben muss. Und offenbar wussten die Jünger, zumindest jener, der Jesus gefragt hat oder gebeten hat, sie das Beten zu lernen, wussten offenbar nicht so recht, wie sie denn richtig in Anführungs- und Schlusszeichen beten sollten. Und wir können heute froh sein, dass wir als Gläubige den Heiligen Geist haben, was bei den Jüngern damals ja noch nicht, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht der Fall war. Denn er leitet uns in alle Wahrheit, wie es in Johannes 16, 13 steht, und er vertritt uns beim Gebet als Fürsprecher. So lesen wir es in Römer 8, im Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. So können wir nun ohne falsche Scham und ohne Ängstlichkeit beten, so wie die Kinder es tun. Frisch von der Leber weg, sagt man, glaube ich. Oder? Und bevor wir nun ins Vater unser eintauchen, möchte ich noch ein paar wenige Anmerkungen bezüglich seiner Form und seines Inhalts generell aufzeigen. Also erstmal ist das Vater unser ein reines Bittgebet. Es gibt ja das lobpreisende Gebet, das Dankgebet, es gibt die Fürbitte, es gibt auch das klagende oder anklagende Gebet und dann gibt es natürlich Mischformen davon. Aber das Vaterunser ist ein reines Bittgebet und es ist zudem ein sehr kurzes Gebet. Im Deutschen sind es nur 49 Worte oder Wörter. Und Jesus selbst gibt dafür eine Erklärung, und zwar in Matthäus 6 in den Versen 7 und 8. Und das sind die beiden Verse, die er unmittelbar dann im Matthäus-Evangelium im Vers 9 folgt dann wirklich das Vaterunser, also gerade unmittelbar davor. Dort sagt er ihnen, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihr vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ein weiteres Merkmal des Vaterunser ist, dass es sofort zur Sache kommt. Vater ist die einzige Anrede ohne Umschweife, ist eine sehr intime oder familiäre Anrede. Ich komme dann gleich nochmals darauf zurück. Und was die Bitten anbelangt, kommt zuerst die Sache Gottes, wie wir dann sehen werden, und dann quasi die Wir-Bitten, was wir von ihm bitten. Und dieser Aufbau entspricht auch genau dem, was Jesus im gleichen Kapitel bei Matthäus, Kapitel 6, im Vers 33, im Zusammenhang mit dem sich Sorgen machen, sagt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Zurück zum Vater unser. Jesus erfüllt also die Bitte des fragenden Jüngers und erklärt ihm und den anderen Jüngern, wie sie beten sollen, und zwar in einfachen und kurzen Sätzen. Das Gebet beginnt mit dem Anruf unser Vater. Und wer jetzt nun ein positives Bild von seinem irdischen Vater hat, dem fällt es meistens auch leicht, an Gott als Vater zu sehen. Umgekehrt ist es so, wer negative Erfahrungen mit dem irdischen Vater hat oder gar keine, der hat manchmal auch Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass Gott sein Vater sein soll. Aber wie auch immer die Erfahrungen mit dem irdischen Vater sind oder bei vielen gewesen sein mögen, so haben wir doch alle irgendein Idealbild im Kopf, wie denn so ein Vater sein sollte. Und die Bibel bezeugt vielfach an vielen Stellen, dass Gott all jenen, die an ihn glauben, Vater sein will, und zwar eben ein sorgender Vater. So schreibt Paulus im zweiten Brief an die Korinther: Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Nun werden wir aufgefordert, im Vater unser seinen Namen zu heiligen. Im Himmel ist das ja kein Problem, dort geschieht das schon. Dort wird der Name Gottes natürlich geheiligt. Aber Gottes Name soll eben auch durch uns Menschen, durch das Volk Israel, durch uns Christen und durch andere Menschen geheiligt werden. Aber was heißt das ganz konkret? Wir sollen seinen Namen groß machen, ihn fürchten und lieben und eben nur seinen Namen und keinen anderen daneben auch noch. Nun sollen wir bitten, oder bitten wir, dass sein Reich komme. Nun ist es ja so, dass in einem Reich, in einem Königreich, einer Diktatur, einer Demokratie oder irgendeiner Zwischenform, gibt es ja auch, gibt es Regeln, und die Regeln werden immer von denen gemacht, die herrschen. Das ist auch eine Regel. Und das Volk Israel hat dies ja in Ägypten am eigenen Leibe erfahren, zuerst im Guten und dann sehr lange Zeit auch im Schlechten. Und im Reich Gottes herrscht Gott nach den Regeln, die er bestimmt hat und die seinem Wesen entsprechen. Und diese Regeln sind unter anderem Liebe, Freude, Zuversicht, Verantwortung, Barmherzigkeit und eben natürlich Gnade. Wir bitten hier, dass Gott seine kommende Herrschaft aufrichtet, wo alles eben nach dem Willen und den Regeln Gottes bestimmt wird. Doch die Bibel lehrt uns auch, und das ist tröstlich, dass das nicht nur eine zukünftige und vielleicht sogar ferne Hoffnung ist, sondern durch Jesus schon bei uns gegenwärtig ist. Jesus sagt auch mehr als einmal, lesen wir, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Auch Johannes der Täufer hat das gesagt. Und die nächste Bitte ist sicherlich für einige Christen herausfordernd, und ich zähle mich durchaus zu diesen immer wieder Herausgeforderten. Denn es steht, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das heißt ja umgekehrt, dass unser eigener Wille, unsere Absichten, unsere Vorstellungen, Visionen, Ideen eben dann hinten anstehen müssen oder gar nicht mehr berücksichtigt werden, weil Gottes Wille eben etwas anderes für uns oder mit uns vorhat. Und etwas, das uns vielleicht im Moment gerade nicht passt oder weil wir es nicht verstehen oder noch nicht verstehen und richtig einordnen können. Es geht aber ja nicht darum, sich einfach in Gottes Willen zu ergeben, so als hätte man überhaupt keine Wahl, müsste seinen Verstand ausschalten, sondern es geht um ein gewolltes sich hineingeben in den Willen Gottes und ihn auch und versuchen, ihn diesen Willen auch zu erkennen. So hat auch Jesus sich in Gethsemane ganz bewusst und gewollt in Gottes Willen hineingegeben. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Und der Wille Gottes wird eben immer geleitet von den Regeln seines Reiches. So sagt Jesus in Johannes 14, 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das heißt, dann auch leben. Wir sollen uns nicht gezwungen und fatalistisch in Gottes Willen hineingeben, sondern eben aus dem tiefen Vertrauen, dass Gott eben besser weiß, was für uns gut ist und dass es eben gut ist, wenn Gottes Wille in unserem Leben bestimmt, unser Leben bestimmt und dass es besser ist als unsere eigenen Pläne und Wünsche. Und deswegen, aus diesem Vertrauen heraus, möchten wir ja auch, dass Gottes Wille immer und überall in meinem Leben und auch in der Welt geschieht, was eben nicht immer einfach ist. Vielleicht ist das für euch immer einfach zu akzeptieren, aber es ist schon teilweise herausfordernd. Und die nun folgende Bitte ist viel konkreter, sie betrifft unmittelbar unseren Alltag, denn Brot kennt jeder von uns. Und hier geht es einfach um die Versorgung, oder? Es gibt eben mehr Leute, die fast kein Brot mehr essen, aber es geht ja nicht nur um das Brot, sondern es steht ja einfach für die Versorgung allgemein. Und unser Vater im Himmel versorgt uns eben mit allem, was wir zum Leben brauchen, nicht nur mit Brot. Und Gott ist unser Versorger. Als es für die Israeliten Manna in der Wüste vom Himmel regnete, geschah das genau einmal im Tag und auch nur genau so viel, wie sie für den Tag brauchten. Und nichts mehr. Und diese Bibelstelle lehrt uns eines: Gott möchte, dass wir Gläubige ihm voll und ganz vertrauen, und zwar jeden Tag neu. Und als Christen sind wir Gottes Kinder und dürfen darauf vertrauen, dass unser himmlischer Vater uns versorgt. Deshalb können wir eben beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und so können wir auch voller Dankbarkeit zum Einkaufen gehen, in den Supermarkt und wohin auch immer. Und können auch all jenen dankbar sein, die das übrigens möglich machen, sei es, dass die Ware überhaupt im Gestell ist, sei es der Bauer, von dem die Lebensmittel kommen, über den Lastwagenfahrer oder die Kassiererin. Jetzt kommen wir zu einer Bitte, die wirklich ein zentraler Bestandteil des Evangeliums ist, nämlich die Vergebung. Wir bitten unseren himmlischen Vater, dass er uns unsere Sünden vergibt und versprechen dann auch eigentlich, dass auch wir den anderen ihre Sünden vergeben wollen und werden. Und Jesus Christus hat ja viel über Vergebung gesprochen und das ist das zentrale Thema eigentlich in der Bibel. Wir finden allein bei ihm Vergebung unserer Schuld. Er hat am Kreuz unsere Strafe auf sich genommen und darum können wir loskommen von der Strafe und dem Fluch der Sünde. Aber wer diese Vergebung angenommen hat, der soll anderen genauso vergeben, genauso großzügig vergeben. Und das befreit übrigens und heilt auch Beziehungen zu denen, die uns etwas angetan haben. Aber wie viele Beziehungen, wenn ihr umschaut, auch vielleicht in eurem Umfeld, sind zerbrochen oder zumindest stark beeinträchtigt, weil man eben nicht ganz oder überhaupt nicht vergeben wollte. Über die Vergebung könnte man natürlich eine ganze Predigtreihe machen. Zu wissen, dass Gott mir vergeben hat und mir auch immer wieder vergibt, wenn ich ihn darum bitte und auch Buße tue, ist unglaublich befreiend. Aber genauso befreiend ist es eben auch, wenn wir selbst anderen etwas vergeben, was sie uns vielleicht angetan haben und oder die sich uns gegenüber irgendwie schuldig gemacht haben, wenn wir ihnen vollständig vergeben können. Aber je nachdem ist dieser Akt der Vergebung etwas vom Schwierigsten, was es überhaupt gibt im Leben. Und je schwerer die Schuld ist, die uns widerfahren ist, desto größer aber auch die Befreiung, wenn wir vollständig vergeben können. Es gibt da, ich habe das, also Gott sei Dank, nie erlebt, dass jemand, der wirklich quasi schuldig geworden wäre an mir. Aber es gibt unglaubliche Zeugnisse. Ich habe auch schon einmal eine Predigt erzählt von Mensch Gott, vom ERF. Vielleicht kennen einige diese Sendungen, wo Leute Zeugnisse geben. Haben Eltern Zeugnis gegeben, dass ihr Sohn wurde ermordet. Und zwar wurde er ermordet von einem seiner Kollegen, den sie gut gekannt haben. Die waren, glaube ich, zusammen aufgewachsen, die Buben. Und die haben dann erzählt von dem Prozess der Vergebung. Das sind also unglaubliche Sachen. Und wie befreiend das für sie selbst eben war. Das ist auch etwas, die Vergebung ist etwas, das man nicht, vor allem auch für sich selbst, ja, macht. Und im Vater unser sagen wir eben Gott zu, dass wir unseren Schuldigen vergeben werden. In Matthäus 6, in den Versen 14 und 15, die unmittelbar an das Vater unser anschließen, sagt Jesus Folgendes, auch sehr herausfordernd. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hier wird Gottes Vergebung in schon fast schon erschreckend eindeutigerweise von unserem eigenen Vergeben, also Handeln, abhängig gemacht. Jetzt könnte man vielleicht fragen, ist das dann nicht eine Art Werkgerechtigkeit? Wir müssen dann ja etwas tun, damit Gott uns vergibt. Aber dazu hat Jakobus im zweiten Kapitel seines Briefes eine glasklare Aussage gemacht. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Zudem tun wir, wie ich eben schon gesagt habe, mit der Vergebung uns selbst den größten Gefallen, indem wir damit eine bittere Wurzel in unserem Leben entfernen. Achtet mal darauf, in eurer Umgebung, da kennt ihr sicher einige, die irgendwie verbittert sind. Und wenn man dann mit ihnen spricht, stellt man fest, dass irgendetwas in der Vergangenheit noch ist, das eben nicht aufgearbeitet wurde, auch nicht vergeben wurde. Und sie müssen dann ist diese bittere Wurzel, auch davon spricht übrigens Jakobus in seinem Brief an anderer Stelle, müssen diese bittere Wurzel dann immer mit sich rumtragen. Und das kommt mir dann fast so vor wie eine, quasi wie eine offene Wunde, die einfach nie und nie heilen will. Und die ist einfach immer da und mit einer aufrichtigen Vergebung oder einem Prozess der Vergebung würde diese Wunde eben heilen. Auch die nächste Bitte hat es in sich, führe uns nicht in Versuchung. Im Alltag begegnen uns immer wieder Versuchungen, die uns davon abhalten wollen, den Willen Gottes zu tun. Das kennt ihr alle, das kenne ich. Daher ist es wichtig, jeden Tag neu im Gebet für ein gesundes Urteilsvermögen oder für Weisheit, kann man auch sagen, zu bitten in diesen Dingen. Und Gott wird uns helfen, Versuchungen in unserem Leben zu entlarven und Entscheidungen zu treffen, die seinem Willen entsprechen oder eben nicht gegen seinen Willen sind. Und Jesus selbst ermahnte uns zu beten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Und zwar ist das eine Stelle, Matthäus 26, 41, wo Jesus mit drei Jüngern mit sich nimmt und geht dann auf einen Berg, geht beten, lässt die drei zurück und die schlafen dann ein. Wenn er also nach einer Stunde zurückkommt und er sagt dann Folgendes: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es ist deshalb wichtig, dass wir im Gebet auch offen mit Gott über unsere Schwächen sprechen. Er kennt sie ja ohnehin schon. Und er lehnt uns deswegen ja auch nicht ab. Wirklich, Gott sei Dank, kann man da wirklich sagen. Und ganz im Gegenteil, er sieht uns mit liebenden Augen an. Das, was wir in den Lobpreistexten jeweils singen, das sind da viele dieser Texte kommen zum Teil direkt oder indirekt aus der Bibel. Und das sind ja nicht irgendwelche hohlen Worte. Und auch dort singen wir viel von Gottes Liebe. Er sieht uns mit liebenden Augen an. Und für Jakobus, kommen wir noch einmal auf ihn, der Brief ist ja sehr lesenswert. Gut, wie die ganze Bibel natürlich. Für Jakobus ist es zudem völlig klar, dass nicht Gott uns in Versuchung führt, sondern dass wir das schon selbst tun. Und er schreibt in den Versen, in Kapitel 1, in den Versen 13 und 14, dort lesen wir: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und Jakobus spricht von der Versuchung zur Sünde, und es ist dasselbe Wort, wie er es verwendet hat, um eine Probe des Glaubens durch Verfolgung zu beschreiben. Im Deutschen übersetzen wir manchmal diese Wörter auf zwei verschiedene Weisarten, nämlich mit Anfechtung und eben Versuchung. Das scheint konsequent, denn Abraham zum Beispiel wurde nicht zur Sünde versucht, sondern sein Glaube wurde geprüft. Und als Gott ihn aufwurte im 1. Mose 22, ein Opfer darzubringen, und stellte sich dann heraus, dass er seinen eigenen einzigen, oder seinen Sohn Isaac opfern sollte, und Gott hat das natürlich dann verhindert. Sein Glaube wurde geprüft und er hat ja diese Prüfung bestanden. Bei der Anfechtung ist eben Durchhalten und nicht Nachgeben gefragt, auch bei der Versuchung. Es gibt allerdings einen Unterschied: während in Glaubensprüfungen einfach Geduld, Beten und standhaftes Ausharren, wie wir das auch aus dem Ausdruck aus der Bibel kennen, gefragt ist, ist in Bezug auf die Sünde eher die Absonderung gefragt. Der Versuchung sollte man mit ganz praktischen Schritten aus dem Weg gehen. Darüber redet Jakobus implizit, als er sagt, wo die Versuchung herkommt. Sie kommt aus unseren eigenen Begierden, schreibt er. Und wenn wir jetzt einen Hang oder eine Begierde zum übermäßigen Trinken haben, meine ich jetzt nicht Coca-Cola, liegt es nahe, ihr nicht nur zu widerstehen, sondern der Versuchung eben auch aus dem Weg zu geben. Und dann ist es vielleicht nicht eine gute Idee, mit den Kollegen ans Oktoberfest zu gehen oder irgendeinen Weinladen aufzusuchen. Und den Anfängen falscher Entwicklungen zu wehren, ist auch hier natürlich ein guter und bewährter Grundsatz. Der Volksmund sagt ja, wehret den Anfängen. Gott versucht uns nicht. Wir sind es eben schon selbst, die unseren Neigungen nachgeben, obwohl uns Gewissen und auch der Verstand sagen, lass das bleiben. Das Vaterunser in der Fassung von Lukas ist damit beendet. Und bei Matthäus findet sich noch dieser zweite Teil des Verses 13, mit dem ich immer ein wenig Mühe gehabt habe und eigentlich immer noch habe. Es steht dort, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dieser Abschluss bei Matthäus war ursprünglich kein Teil des offenbar des Gelehrten, von Jesus gelehrten Gebetes. Das weisen ältere Handschriften zuverlässig aus. Das habe ich so gelesen, konnte es natürlich nicht nachprüfen. Aber offenbar war es im Judentum üblich, dass man einen solchen Lobpreis an viele Gebete am Schluss noch hinzufügte. Und wenn das so stimmt, was ich da gelesen habe, dann ist es so, dass quasi die Fassung bei Lukas dann tatsächlich so ist, wie Jesus es oder die Jünger gelehrt hat. Ich möchte damit auch meine heutige Predigt abschließen. Ich weiß nicht, wie ihr es mit dem Vater unser handhabt, ob es ein regelmäßiger Teil eures Gebetslebens ist oder nicht. Von mir hat ein paar Jahren ein gläubiger Christ erzählt, den ich sehr schätze, dass er das Vaterunser nie beten würde, sondern dass es für ihn nur eine allgemeine Anleitung, so eine Struktur quasi sei, wie wir beten sollen. Und ich habe ihm dann geantwortet, dass ich ganz bewusst jeden Abend das Vaterunser bete, nach dem freien Gebet sozusagen. Und immerhin kann man ja sagen, dass eben dieses Gebet, dass es von Jesus hat es seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollten. Und was Jesus für die Jünger für gut befunden hat, ist wahrscheinlich für uns auch mehr als nur geeignet. Deswegen, also ich mache das wirklich jeden Tag bete ich das Vater unser. Und bin auch überzeugt, dass es irgendwie einem wie alles Gebet auch zum Guten verändert, wenn wir es bewusst sprechen. Wenn wir es natürlich nur so quasi mechanisch herunterleiern, dann ohne uns wirklich bewusst zu sein, wie jedes einzelne Wort, was es bedeutet, jede einzelne Bitte uns wirklich vor Augen zu führen und auch eben dankbar zu sein bei der Versorgung zum Beispiel, dann hat es vielleicht keinen Sinn. Aber wenn man es wirklich ganz bewusst macht, dann ist auch dieses Gebet, wird uns zum Segen gereichen. Amen.